Hallo Markus.
Hallo Nick.
Heute reden wir über dich.
Ja, dann mach mal.
Über was wir nicht reden, ist über dein erstes Leben, also dein Leben als Redakteur, als Redakteur, als Redakteur, als Journalist, als Chefreporter. Da hast du uns ja schon das ein oder andere Mal mitgenommen in die Welt deiner Anekdoten. Heute wollen wir über dein zweites Leben sprechen, nämlich als Redenschreiber, sage ich mal. Du wirst mich sicherlich gleich korrigieren. Für Politiker und Wirtschaftsbosse der ersten Reihe. Also hast du irgendwie die Seiten gewechselt? Also du bist jetzt bei denen, die erzählen und mitteilen und nicht mehr bei denen, die bewerten und kommentieren. Gibt es da einen besonderen Moment, wo für dich die Entscheidung stand, dass du diesen Seitenwechsel machen willst?
Ich habe eigentlich selber wenig gesteuert. Es gab einen entscheidenden Moment und das war wirklich ein Seitenwechsel, erzwungenermaßen, als ich bei der Süddeutschen Zeitung gefeuert wurde. Da war ich Politikchef. Und manchmal wache ich immer noch nachts auf und frage mich, wie man so doof sein konnte wie ich, weil ich war es nämlich selber schuld und nicht die bösen Chefs oder so. Ich habe es
Was?
gnadenlos verkackt. Also unfassbar, wie doof ich bin. Ich kann mich immer noch über mich selber aufregen. Jedenfalls war ich dann plötzlich nicht mehr Journalist und dann bin ich Pressesprecher geworden. Pressesprecher vom Deutschen Gewerkschaftsbund.
Ah, okay, das war die
Ja,
frische
und
Anekdote.
das saß mir aber in den Klamotten. Damit bin ich nicht klargekommen, Pressesprecher zu sein statt Journalist. Ich war als Journalist immer so stolz. Also ich war da als Journalist, habe ich mich, glaube ich, als Krone der Schöpfung empfunden. Nicht
Oh.
als Mann, sondern als Journalist. Ja. So, ja, weil ausgewogen zu recherchieren, überhaupt zu recherchieren, neugierig zu sein, Sachen auf den Grund zu gehen, Leute zu helfen, die Welt ein bisschen besser zu machen, gerechter zu machen und so. Das war alles irgendwie so mein Ding. Aber eben möglichst objektiv zu sein, was ich auch nicht immer war, aber.
Soweit möglich.
Ja, und ich habe es jedenfalls so vor mir hergetragen und ob ich das dann wirklich immer gemacht habe, nee, nicht. Trotzdem war ich stolz und als ich Pressesprecher war, habe ich eben festgestellt, ich bin eben nur noch der ja, His Master's Voice. Also ich muss dann halt die Interessen einer Organisation vertreten.
In dem
Und das
Fall.
fand ich intellektuell ziemlich Banane. Also ich bin damit
Okay.
nicht klar gekommen und ich wurde auch faul. Vorher habe ich mich immer viel angestrengt. Wenn man wird so bequem, wenn man nur eine Seite wiedergeben muss, dann wird man auch gedanklich faul und man
Okay.
nimmt das auch gar nicht so ernst, was man selber macht. Also ich jedenfalls nicht. Und ich habe so eine Spezialität, das sage ich immer in meinen Seminaren immer. Ich sage immer, ich bin nicht loyal meinen Chefs gegenüber, ich bin loyal der Gesellschaft gegenüber. Und deswegen mache ich bei diesem Quatsch auch nicht mit, da irgendwie Selbstlob und Selbstbeweihräucherung und Schwächen zu vertuschen und sowas alles hier. Alles unerträglich, weil ich finde, als Pressesprecher sollte man auch zuallererst der Öffentlichkeit verpflichtet sein.
Nimm uns noch mal kurz mit, damit wir alle verstehen, auch ich. Du hast mir jetzt kurz durcheinander gebracht. Also, du warst im ersten Leben, klar. Dann bist du rausgekickt worden. Dann bist du Pressesprecher geworden. Und wie kam es zum Redenschreiben? Macht man das als
Ja,
Pressesprecher automatisch?
nee, das ist auch alles total verrückt. Ich bin ja ein Diplomat geworden, genau in Washington DC als Sozialattaché. Und da bin ich dann gefragt, oder dann hat mich dann der Büroleiter, der Generalsekretär in der SPD, Andrea Nahles, gefragt, ob ich nicht Redenschreiber werden wolle,
Bei
wo ich
Frau
direkt
Nahles.
gesagt, bei Frau Nahles, wo ich direkt gesagt habe, habt ihr keinen besseren? Und auch wirklich richtig enttäuscht war, weil ich hatte bis dahin keine Rede geschrieben.
Ja.
Und die kannten auch keine Rede von mir.
Ja.
Und ich war auch nicht in der SPD und hatte auch nicht vor, in die SPD einzutreten. Aber das ist denen egal.
Muss man auch
Weil
nicht, wenn
nämlich.
man da arbeitet, ne? Nur
Nee,
mal.
das ist ja eigentlich auch ganz sympathisch. Aber ob es so richtig ist, weiß ich jetzt auch nicht.
Ja.
Also dann einen extra Redenschreiber der Generalsekretärin einen zu holen, der nicht in der Partei ist. Und vor allen Dingen, der eben noch nie Reden geschrieben hat.
Ja,
Und
okay.
das zeigt eben wiederum, was mich so erbittert, dass wir in unserem Land eben auf Sprache keinen gesteigerten Wert legen. Das ist eigentlich unerträglich, dass man wirklich in unserem Land, wie man eben, man lernt eben Reden schreiben nicht und so sehen eben auch die Reden unserer
Ja,
Politikerinnen und Politiker aus. Das ist eben einfach unter Niveau, das ist
lass
einfach
uns da
unter.
gleich noch mal drauf kommen,
Ja.
bevor du schon
Warum?
auseinandernimmst.
Ja, genau. Aber so wird man eben in Deutschland, wird man dann eben Redenschreiber, obwohl man es gar nicht gelernt hat.
Ja,
So, das ist
ja.
eben, darauf will ich letztlich hinaus. Das ist eben verrückt. Und ich habe es nur deswegen gemacht, weil es für mich interessant war, wieder mal die Seiten zu wechseln, wenn du so willst, und wieder was anderes zu machen, ohne dass ich es gelernt habe. Und ups. Mal hier Handy mal ausmachen.
Genau, kurz Handy ausmachen.
Genau.
So, dann greife ich gleich mal ein, nutze die Gelegenheit. Und dann, wann war der Punkt, als du dich damit selbstständig gemacht hast? Also, waren da Jahre dazwischen oder?
Ja, da waren 4 Jahre dazwischen, wo ich dann eben Redenschreiber war, dann noch von Kanzlerkandidat Peer Steinbrück. Ja, was mir dann so bei der SPD passiert ist, ja, das möchte ich aber eigentlich gar nicht erzählen. Das war jetzt nicht alles nicht so nett gelaufen dann bei der SPD. Naja, ich glaube, ich rede ja sonst über alles so, ne? Aber darüber.
Nein.
Also, da sieht die SPD dann auch nicht so ganz so fein aus. Jedenfalls, ja, das nachdem ich also Redenschreiber war.
Ich muss kurz dazwischen gehen. Das kennt jeder von seinem Arbeitgeber. Also, der Alltag ist nicht rosig und alles ist in Butter, sondern da ist man ja auch Arbeitgeber und Chef und hat den einen oder anderen kleinen Kampf. Aber
wobei ich eins sagen muss, also das muss ich unbedingt, das ist mir wirklich wichtig. Ja. Also vor allen Dingen dieses Jahr, also ich schätze auch Andrea Nahles persönlich, ich mag die. Aber dieses Jahr mit Peer Steinbrück war grandios. Und der Typ, den finde ich dermaßen grandios. Und ich habe es, glaube ich, noch nie so gesagt, aber ich war richtig stolz, für den zu arbeiten, mit dem zusammenzuarbeiten. Das ist ein grandioser Typ für mich. Der hat eben Anspruch, der hat vor allen Dingen Arsch in der Hose. Danach habe ich so eine Sehnsucht danach, dass Leute wirklich ehrlich sind, ja, und Arsch in der Hose und zu Fehlern stehen und nicht Fehler abwälzen auf andere, auf Untergebene und so. Und das hat er eben alles nicht gemacht, ja. Und,
kannst du uns ein Beispiel geben, ein inhaltliches, ohne jetzt so zu intim zu werden?
Ja, das war ja, da ist ja unheimlich viel öffentlich gewesen. Er hat ja zwischen Weihnachten und Neujahr hat er ein Interview gegeben, wo er in dem Interview gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt hat, er fände es gut, wenn Kanzler in Deutschland mehr Geld verdienen würden. Da war er gerade Kanzlerkandidat. So, und da war eben die sogenannte saure Gurkenzeit und dann hat die FAZ, hat das dann hochgezogen, andere Bildzeitungen sind aufgesprungen und da war er eben derjenige, der möglicherweise Kanzler werden will und dann vorher dafür sorgen will, dass er mehr Geld kriegt. Und dadurch, er hat ja vorher schon das Problem mit seinen hochbezahlten Vorträgen und dann rutscht er in die Schiene oder wurde dahin gebracht, eben, dass er geldgierig sei oder weiß Gott was. Ne? So, und jetzt war ich zufällig bei dem Treffen dabei, bei dem ersten Treffen mit seinem Pressechef und der Pressechef entschuldigte sich bei ihm und Peer Steinbrück sagte richtigerweise, ja, wieso bist du doch nicht schuld? Ich hab's gesagt und ich habe ja auch nochmal drüber geguckt und ich hab's nicht ernst genommen und so. So, und alle haben auf diesen Pressechef rumgehackt. Ich auch nicht. Das ist unsäglich, dieses Rumhacken auf Leuten. Und aber er hat das so ganz, Peer Steinbrück hat es eben cool genommen. Ja. Und wie gesagt, ich habe es nie erlebt, die Leute haben so viele Fehler um ihn herum gemacht.
Ja.
Ich auch. Und er hat es uns aber nie spüren lassen, sondern er hat es immer auf seine Kappe genommen.
Okay. Sag mal, und was hast du jetzt genau für ihn gemacht? Also hast du für ihn dann schon Reden geschrieben, die er dann da auf Marktplätzen gehalten hat? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, genau. Ja, ich war der sogenannte Chefredenschreiber. Ich hatte auch so ein Team. Und genau, da waren noch 2 Leute, die mit mir zusammen die Reden geschrieben haben. Genau. Und ich hab die, sag ich mal, wichtigen Reden geschrieben.
Und hattest du das Gefühl, er hat das schon so, ich meine jetzt nicht 1:1, er ist ja rhetorisch, glaube ich, schon auch ein selbstständiger Geist und mit seinen Klartext auch sagen, weicht er vielleicht auch ab und zu mal vom Redetext ab, aber hat er das dann so genommen, wie ihr ihm das gegeben habt, oder?
Es war ganz kurios. Also als er mich noch nicht kannte am Anfang, da hat er so seine Bewerbungsrede gehalten, also am Parteitag der SPD, den Nominierungsparteitag. Und da wurde ich dann ins Büro geholt, da saßen dann 10 Leute oder irgendwie sowas. Und also Markus, nächste Woche der erste Entwurf, danach die Woche der zweite Entwurf, dann der dritte Entwurf, dann der vierte Entwurf.
Okay.
Ich saß da so, 4 Entwürfe, mehr als einen Entwurf, gar keinen Bock drauf. Wieso, ich streng mich doch schon so an, der erste reicht doch. Aber okay, die wollten das so und dann lief das halt auch so. Ne?
Ja.
So, und ein Jahr später, da kam dann halt die angeblich wichtigste Rede seines Lebens. Jedenfalls schrieb das die Bild am Sonntag.
Ja.
Ich war im Zug nach Augsburg. Ich hatte die Rede geschrieben, Bild am Sonntag auf der Titelseite, seine wichtigste Rede. Ich hatte sie geschrieben.
Ja.
Und da war der Prozess so, ich sollte 8 Tage vorher sollte ich meinen Entwurf abgeben.
Ja.
Einen Entwurf, basta. Dann haben wir uns zusammengesetzt, haben wir 2 Stunden drüber geredet, dann habe ich nochmal 2 Stunden dran gearbeitet.
Ja.
Ich glaube, ich war der einzige Abend, wo ich nach 7 Uhr abends nach Hause gegangen bin, weil man muss sich auch nicht tot arbeiten. Ging irgendwie. Und das war's dann. Und dann habe ich auch nichts mehr davon gehört. Und dann hat er die Rede so gehalten. Und sagte dann, nachher kam er dann zu mir und sagte, Markus, das Beste war, die Rede konnte gar nicht schief gehen. Und das war auch so. Und das war total entspannt. Also er hat mir vertraut von vornherein, aber meine Güte, wir waren halt ein gutes Team, weil wir beide, ich sag mal, das Entscheidende ist, wir haben beide Arsch in der Hose. Das ist, da haben wir uns, da haben sich zwei gefunden, finde ich. Ne? So, und dann hat er eben den Mumm gehabt, mich machen zu lassen, hat mir vertraut.
Und
Ich
hat
habe
im
mich natürlich
Wesentlichen
wahnsinnig
auch
angestrengt.
so gesprochen, wie du es für ihn gedacht hast.
Genau. Das ist ja auch das Ergebnis, was ich schreibe, ist natürlich, ich hätte jetzt für jemand anders eine andere Rede geschrieben. Ne? Das hat ja damit zu tun, was du schreibst, hat natürlich damit zu tun, wie du jemanden einschätzt, wie du jemanden kennenlernst, was für Geschichten diese Leute erleben und was sie dazu denken. Ne?
Jetzt warst du aber für den ja, habe ich richtig verstanden, ja schon quasi ein Jahr unterwegs. Das heißt, da lernt man sich ja doch dann schon mal recht gut kennen, wie man zu Inhalten steht, auch zu aktuellen Ereignissen, die dann vielleicht noch kurzfristig eingeflochten werden müssen. Jetzt bist du ja
Nö,
selbst.
übrigens nicht. Also das war in dem Fall, war es gar nicht so. Wir haben gar nicht viel Zeit miteinander verbracht. Und das war eben kurios. Das dürfen die Leute aus meinen Redenseminaren nicht hören, weil das ist eigentlich katastrophal, was ich
Ja, das
sage und
sagst
wie wir
du
zusammengearbeitet haben. Weil selbstverständlich muss man natürlich als Redenschreiber mit den Rednern natürlich viel Zeit verbringen. In unserem Fall war es nicht so. Warum auch immer, das war eben wahrscheinlich, war es irgendwie so ein Glücksfall. Es hat eben trotzdem gepasst. Ich habe ihm ab und zu mal so Briefe geschrieben, da kann ich offen von reden, weil er selber davon erzählt. Also er sagt, vor Journalisten hat er dann immer erzählt, ja, der Markus, der Herr Franz hat mir ja so böse Briefe immer geschrieben und hat dann mir immer Noten gegeben und wenn er mir mal eine 5 gegeben hat, dann war ich schon total glücklich. Ne? So, das hat er ein bisschen übertrieben, aber das bezieht sich darauf, dass ich ihm tatsächlich Kanzlerkandidaten kritische Briefe geschrieben habe. Also zum Beispiel, zeigt dir nicht immer einen Vogel, war mein erster Satz von diesen 6 kritischen Briefen. Und der zweite Satz war, geh dir nicht immer an die Gurgel, weil er sich immer in den Hals gepackt hat. Hat er dann nie
Ach
wieder gemacht.
so, ja, okay. So
Ich habe ihm einfach
überspitzt
immer, genau,
Handschrift.
also was mir negativ aufgefallen ist an ihm, das habe ich aufgeschrieben. Oder, Per, du hast in Hannover, hast du den Gag versemmelt, du hast es so gemacht, schreib's doch mal so. Und dann 4 Tage später, Bild-Zeitung, Seite 1, war der Gag. Also er hat das nicht nur gelesen, er hat das beherzigt, hat es einfach gemacht und schwupps. Ja,
Aber
so,
da
so lief
bist du
das.
doch dann innerlich schon auch zufrieden mit dir und mit ihm, also mit deinem.
Ja, nee, mit mir, weiß ich, das hört sich jetzt natürlich auch so kokett an und so, aber nee, ich bin stolz auf ihn. Also und ich bin glücklich, dass ich so einen gefunden habe, der eben auch, trifft man ja selten, auch so ein Mensch, der war damals 66, glaube ich, der so alt ist, dass er von jemandem, den er eigentlich gar nicht kennt, und dann auch so von komischen Typen wie mir, dass er so viel annimmt, ne, dass er darauf hört. Und das Schöne war ja, der ist ja, das ist ja nicht aus einer Schwäche heraus. Also es gibt Leute, die nehmen deine Reden und bringen die einfach, weil sie es selber nicht können oder weil sie keine Ahnung haben oder keinen Bock oder keine Zeit und es nicht ernst nehmen. Und bei ihm war ja jederzeit klar, ey, der war derjenige, der wirklich ohne Ende Geld verdient hat mit seinen guten Reden vorher schon. Also das ist ja ein Könner. Ja, also im Grunde brauchte der mich ja gar nicht unbedingt. Ja. So, also insofern und aus so einer Position heraus freust du dich natürlich, wenn so jemand, wenn du mit so jemand wirklich zusammenarbeitest und dass du das Gefühl hast, es bringt was, es bringt beiden was. Und so war's.
Und muss ich mir das jetzt in deiner Selbstständigkeit ähnlich vorstellen, also dass du Politiker und Wirtschaftsbosse über einen längeren Zeitraum begleitest und ähnlich sozusagen auch reflektierst, wie du sie in der Öffentlichkeit oder in der Presse wahrnimmst? Oder sind das so Einmalaufträge, so nach dem Motto, ich bin an dem Tag vor dem und dem Publikum und habe das und das Thema, bitteschön.
Ja, ich habe jetzt so ein paar Fälle, die ich jetzt über einen längeren Zeitpunkt begleite. Und genau, das ist natürlich gut, dass man nicht immer so Rätselraten machen muss. Mein Ding ist dabei immer, dass ich versuche, die Leute besser zu machen. Also im Grunde versuche ich immer so zu arbeiten, dass die Leute mich nicht brauchen. Hört sich komisch an, ist vielleicht nicht besonders geschäftstüchtig, aber also eigentlich möchte ich mich wirklich überflüssig machen, weil ich finde, das ist alles so einfach, ja. Also einfach in Anführungsstrichen. es ist schwierig, offenbar durch unser beschissenes, sorry, Schulsystem, unser Bildungssystem, ja, was ich dermaßen katastrophal finde. Und wir lernen eben auch nicht zu schreiben, uns richtig auszudrücken. Wir lernen schon gar nicht reden zu schreiben oder so. Ne?
Naja.
Wir reden viel zu wenig über Wahrhaftigkeit und Respekt und sowas alles. Es wird gelogen, dass sich die Balken biegen beim Schreiben. Über sowas reden wir alles gar nicht. Aber trotzdem finde ich es jetzt nicht so sonderlich schwer. Und ich finde es gut, wenn Leute auf eigenen Beinen stehen können. Ne?
Naja,
das
aber
versuchen
das
wir
eine...
zu vermitteln.
Genau, aber das eine kann sich ja mit dem anderen verbinden lassen, weil
Ja.
auch von so einem Politiker oder Wirtschafts-Top-Manager, die haben einfach auch einen Zeitmangel und sind vielleicht auch froh,
Genau.
die ein oder andere Fakten. Ist das dann aber dann so
Nein, das sind nicht Fakten.
kommunizierst?
Es geht mir immer darum, um Fakten geht es bei Reden, glaube ich, sowieso nicht so. Bei Reden geht es ja darum, du hast Persönlichkeiten und diese Persönlichkeiten, die müssen halt führen. Und da geht es um motivieren, zu inspirieren, sowas alles. Ne? Also bloß keine Zahlen, Daten, Fakten, weil das können die Leute auch im Internet nachlesen. Das ist nicht die Aufgabe eines Redners. Ne? Aber insofern geht es mir eher darum, dass die Leute mehr Mumm haben, dass sie wirklich einen relevanten Auftritt hinlegen, dass sie einen Unterschied machen. Und je wichtiger die Leute sind, desto mehr sage ich den Leuten, verplempert nicht eure Zeit durch Grüß August reden, sondern ihr habt die verdammte Pflicht, ja, wirklich was zu bringen. Und dass die Leute hinterher sagen, A und O und ist ja ein Ding und hätte ich ja nicht gedacht und boah, ey, und da muss ich mal drüber nachdenken.
Okay, aber jetzt bleiben wir mal bei den Wirtschaftsbossen. Ne? Also die kriege ich ja jetzt als Normalbürger, Nicola, so nicht mit, sondern die haben ja irgendwie ein Zielpublikum, was weiß ich, vor ihren Verbänden oder intern oder irgendwie auf einer Auslandsreise oder vor Politikern. Also das sind ja schon Inhalte und Fakten doch auch gefragt. Und dann ist ja die Frage, wie bringe ich es rüber und mit welchen Aussichten verknüpfe ich das, oder? Mit welchen Argumentationen, also welche Transferleistungen gebe ich damit als Wirtschaftsboss?
Nein, du musst die Zahlen, Daten, Fakten, die musst du kennen, aber die kennen die Leute ja sowieso. Aber die haben eben meines Erachtens in Reden nichts zu suchen. Wie gesagt, du musst dir überlegen, was ist die Funktion einer Rede? Und die Funktion einer Rede ist, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die zu inspirieren. Weswegen kommen da wichtige Leute zusammen? Ja, ich nehme als Redner nämlich ja die Zeit von Menschen in Anspruch. So, also im Grunde muss ich mich verantwortlich fühlen dafür, dass sie ihre Zeit sinnvoll benutzen. Aber das passiert in Deutschland eben in der Regel durch die Bank weg nicht. Da halten irgendwelche Leute, die sich für wichtig halten, halten irgendwelche Reden, die aber nicht wichtig sind, die unwichtig sind. Ja, weil die meisten Leute gehen aus diesen Reden raus und haben nichts kapiert und haben nichts gelernt und sind nicht inspiriert und sowas alles. Und das ist nicht, weil diese Leute das nicht können, sondern weil ihnen in unserem Land eben Reden schreiben offenbar keinen Stellenwert hat. Ja, und wir versuchen immer nur, wir sind feige und versuchen keine Fehler zu machen. Also
Naja,
im
das
Grunde,
ist menschlich.
ja.
Also ich würde es jetzt als menschlich bezeichnen. Also
Ja, das
möchte
ist
auch
alles,
niemand
worüber wir reden, ist immer menschlich. Ne? Das ist,
ausgebuht werden, genau. Oder diese
ja.
Shitstorms eben, die es inzwischen gibt, die sozusagen kaum hast du es beendet oder du bist noch am Reden und schon geht da irgendwas über die sozialen Medien, auch angetriggert vielleicht von Vor-Ort-Redakteuren und Journalisten. Aber bedeutet das dann auch für dich als Umkehrschluss?
Warte mal, nee, dazu muss ich euch mal direkt etwas sagen, weil das ist ja, Ausreden gibt es immer, ja. Aber dann sollen die Leute sich gefälligst einen anderen Job suchen. Das ist eben die Frage, machst du bestimmte Jobs nur, damit du dein Häuschen abzahlen kannst und damit du keinen Ärger hast und sowas? Oder fühlst du dich wirklich verantwortlich? Und wenn ich jetzt Firmenchef bin oder wenn ich Politiker bin, dann habe ich verdammt nochmal Verantwortung für mein Unternehmen. Und mich interessiert dann überhaupt nicht, wenn die Leute sagen, ja, ich bin nun mal keine Rampensau und ich mag es nicht, vor Leuten aufzutreten. Dann sage ich, ja, dann wirst du vielleicht auch besser nicht Unternehmenschef. Dann ist das aber ganz mit dem Reden schreiben. Und
Sagst
sich vor
du dir
Leuten...
das?
Aber sich von, ja, natürlich, aber sich vor Leuten hinzustellen und eine oberflächliche, langweilige Rede zu halten mit der Ausrede von irgendwas und Shitstorm und Pipapo, das ist einfach nur schwach. Ja? Also ich kann damit nichts anfangen und ich habe immer keinen Bock auf sowas. Und ich versuche den Leuten immer klarzumachen, eigentlich, dass sie damit ihre Lebenszeit verschwenden. Ihre Lebenszeit und die Lebenszeit von anderen Leuten. Es ist schändlich. Ja? Je intelligenter und mächtiger die Leute sind, desto mehr erbost es mich, wenn sie langweilige, oberflächliche Reden halten. Ja.
Das heißt aber, es kann auch sein, du wirst angegangen für einen Auftrag, es kommt eine Anfrage und du hast aber schon den Eindruck von der Person, dass die eben nicht so wahrhaftig ist und vielleicht eher ans Eigenheim und an den goldenen Handschlag denkt. Lehnst du das dann direkt ab?
Also ich sag dir, ich habe jetzt letztens auch wieder, habe ich von vornherein, ich sag zum Beispiel, den Grünen sage ich tendenziell vorher, was ich für einer bin, dass ich kein Sternchen benutze, dass ich nicht gender, dass ich nach deren Begriffen nicht woke bin, dass ich nach den Begriffen von einigen Grünen, sind nicht so viele, aber dass ich nicht, wahrscheinlich nicht nach dass ich nicht politisch korrekt bin. Das ist eigentlich eine Frechheit, mich als politisch inkorrekt zu bezeichnen. Aber manche machen das und ich warne die Leute dann vorher, mit wem sie es da eben zu tun haben. Ne? So, und solchen und Wirtschaftsbossen oder solchen Leuten, meistens wissen die natürlich, mit wem die zu tun haben. Ne?
Ja.
Also insofern bleibt ja nicht verborgen.
Aber trotzdem, also, ja. Also meine Erfahrung mit Vorständen ist, ich habe vielen zugearbeitet, gerade zum Anfang meiner Karriere, in den unterschiedlichsten DAX-Konzernen. Und also die waren nicht sehr offen für ehrliches Feedback. Klar, also qua jetzt mal Hierarchielevel, schon gar nicht von so einer Assistentin. Das kommt nochmal hinzu, da bist du natürlich in einer ganz anderen Position. Aber per se sind das ja Typen, die haben schon so viel erreicht. Die haben meistens nicht so eine Entourage um sich, die drauf aus ist, immer zu sagen, das ist aber ganz anders, Chef, als du denkst.
Das ist ja richtig. Deswegen beauftragen die eben so Leute wie mich, weil die sich selber nicht trauen. Und dann, wenn dann von außen kommen, die Leute, die haben dann so ein bisschen Narrenfreiheit, die dürfen das dann eben. Ne?
Okay.
Und das sind, ich stelle aber immer wieder fest, es sind eben häufig die Leute aus dem eigenen Haus und die sogenannten Untergebenen, die eben einfach die Schere im Kopf haben und die sind zu feige. Es kommt tatsächlich vor, dass nicht die Chefs zu feige sind, die kriegen nur von vorne die feigen Texte zugeliefert, weil die Leute, die drunter sitzen, einfach so ängstlich sind.
Ja.
Und das ist das eigentliche Problem. Also das ist wirklich ein Punkt, da setze ich wirklich ganz stark bei meinen Seminaren an, dass ich wirklich sage, ey, möglicherweise ist das Problem nicht euer Chef, sondern seid ihr wahrscheinlich selber.
Erklärst du nochmal gut, kleiner Zwischendurch. Also das eine ist, dass du Reden schreibst, also im Auftrag von, also wenn ein Wirtschaftsboss, ich weiß nicht, in der Wirtschaftsdelegation nach China fährt und da vor Ort so eine Rede zum Beispiel und für seine Entourage, also Kommunikationsexperten drumherum, in-house, gibst du auch Seminare oder die buchen dich für Seminare, sodass sie selbst eine Fort- und Weiterbildung genießen. Kann man so umschreiben?
Genau. Naja, ganz genau. Ja, das ist auch das, was mir am wichtigsten ist, Leute zu trainieren und dazu selber in die Lage zu versetzen, was zu machen. Dieses Redenschreiben mache ich eigentlich, um in Übung zu bleiben, um gute Beispiele auch zu haben, auch für meine Seminare, natürlich anonymisiert, ist ja klar. Ja. Aber letztlich mache ich das nur, um in Übung zu bleiben und wundere mich eigentlich immer, warum machen sie es nicht selber. Und ich sage eigentlich immer, Leute, stellt mich da lieber an, 2 Tage, dann komme ich vorbei, dann helfe ich euch ein bisschen.
Ja.
Und dann macht ihr es künftig selber. Aber manche brauchen offenbar immer wieder, gerade in größeren Unternehmen, ist das eben alles so hierarchisch und so angstbesetzt, dass sie sich einfach nicht trauen. Du weißt ja immer gar nicht, wer ist eigentlich der Chef. Ja, du schreibst da eine Rede. So, dann mit dem, der
aber
die Rede hält.
Du weißt, für wen du die Rede schreibst. Also du weißt, wer
ja, du weißt immerhin, das ist immerhin, das ist ja auch nicht, ja, das weißt du aber auch nicht immer, weil dann heißt es, schreib für irgendein Vorstandsmitglied, wollen wir mal gucken, wer da redet.
Okay.
So, aber du schreibst jedenfalls denjenigen, für den du die Rede schreibst, den kennst du häufig gar nicht. Also es ist wirklich Kinderkram. Wenn man, also wie es in unserem Land zugeht, und bei unserem Land stimmt es eigentlich hinten und vorne nicht und du merkst es schon allein am Schreiben. Es
und
gibt
du kannst dich bei Humor einbringen. Also du kannst dich nicht mal auf den Menschen einstellen, wie der.
Nein, das ist völlig irre und das ist auch nicht vorgesehen. Und das ist wirklich, es gibt solche Chefs, die sagen, nee, ich möchte mit meinem Redenschreiber möchte ich gar nicht reden. Das ist wirklich. Das ist, und, also wenn die das bei mir versuchen, dann müssen die allerdings leiden, weil ich dann dermaßen auch das Umfeld nerve und ständig Fragen stelle. Dann müssen die mal ihren Chefs müssen dann immer meine Fragen stellen, auf die ich eine Antwort haben will.
Ja.
Das Schöne ist, ich muss ja nicht arbeiten für die, ich bin ja frei, also ich bin nicht angestellt, also insofern kann ich mir auch einiges erlauben.
Also du meinst, aber die sind dann schon hoch verzweifelt, seine Entourage, und du bist sozusagen die letzte Rettung, auf den sie alles setzen, damit endlich mal einer sagt, wie es ist.
Ja, das hat jetzt mit mir nichts zu tun. Das ist einfach ja mit Leuten uns insgesamt, die eben von außen kommen. Ne?
Ja.
Wobei da ist immer die Frage, ob jetzt alle, ich will jetzt keine Namen nennen, aber diese Unternehmensberatung.
Genau, McKinsey ist dieser Welt, klar. Die werden
auch wie gut die es wirklich mit ihren Kunden meinen, das ist die Frage. Also auch bei den Tagessätzen, die ich alle gut kenne, weil ich da trainiere da auch bei solchen Leuten.
Ja.
Das ist schon auch sehr viel Bullshit-Bingo und mir den ganzen PowerPoint-Präsentationen versuchen die natürlich echt viel Geld zu scheffeln, Eindruck zu spinnen. Aber was passiert da eigentlich wirklich? Das ist schon auch ein trauriges Spiel.
Man könnte auch die eigenen Leute einfach befragen, was die besser machen würden. Da könnte man schon mal die Top 10 nehmen und sagen, die arbeiten wir jetzt erstmal ab.
Genau, das sind alles so Sachen, die es, da könnte man so viel ansetzen, man könnte so viel produktiver sein in Unternehmen, wenn man mehr auf die eigenen Leute hört, wenn man die gut behandelt, wenn man wirklich ehrliche Kritik zulässt. Also das ist unfassbar, was wir alles liegen lassen. Ne?
Sag mal, aber jetzt interessiert es mich nochmal, weil du jetzt uns ja verraten hast und das rechne ich dir hoch an. Das wusste ich selbst gar nicht, obwohl wir uns jetzt schon so lange kennen. Also, dass du bei der SZ rausgeschmissen wurdest, das würde ja jeder, nicht jeder jetzt so zugeben. Hat dich dann auch mal schon so ein CEO rausgekickt, weil er gesagt hat, also mit dem Franz haltet mir den fern, habe ich keinen Bock.
Kann sein, ist jetzt nicht so. Also normalerweise würde ich schon sagen, wenn ich irgendwo einmal arbeite, arbeite ich da auch mehrfach.
Ja.
Insofern, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, wo es dann deswegen nicht weiterging oder so, aber
Ja,
ich habe jetzt auch nicht
okay,
überall dann
aber
noch wieder einen Auftrag
ja.
neu gekriegt, ne?
Ja.
Insofern, du weißt es natürlich nicht. Also das ist schon teilweise riskant, was ich mache. Ich habe dann so mit Leuten zu tun, von denen die eigenen Leute sagen, okay, das ist kein guter Redner oder keine gute Rednerin. So, dann habe ich jetzt eine verrückte Idee, die ist möglicherweise ziemlich originell. Was mache ich
Ja.
jetzt? Ja, spreche ich diese
Ja.
Idee vorher mit dem Betreffenden ab und sage, pass mal
Ja.
auf, ich habe jetzt eine kühne Idee, machen wir das so?
Ja.
Oder schreibe ich einfach 2, 3 Tage an einer riskanten Rede und präsentiere die denen dann jetzt? Mit dem Risiko, dass sie damit nichts anfangen können, weil es denen zu riskant ist. Und du ahnst es schon, ich wähle den riskanten Weg, ich schreibe mein Ding so gut es geht, so verrückt, wie es mir gerade einfällt. Aber komischerweise hat das bisher funktioniert, allerdings eben mit internen Kämpfen. Ne? Das sind dann immer im Hintergrund Leute, die sagen, nee, nee, das ist zu riskant. Aber letztlich bei den wildesten Sachen, die ich gemacht habe, soweit ich weiß, sind die dann auch gelaufen.
Sag mal,
Und
und wie
dann auch,
das
ja.
genau, du hast ja schon jetzt mehrfach erwähnt, dass du eigentlich nur einen Entwurf abgibst. Also, was heißt einen Entwurf? Also, du gibst ein Ergebnis ab und nicht wie bei Herrn Steinbrück, so zweite, dritte, vierte Runde.
Ich sag, bei Steinbrück habe ich auch, das war jetzt beim ersten Mal, als wir
Ja,
uns noch nicht kannten. Da waren von mir gefordert, weil die das offenbar so kannten, ja.
Ja.
So, aber ich versuche eigentlich, meistens, wenn ich jetzt mit Leuten zu tun habe,
Ja.
versuche ich mich vorher darauf zu einigen, einen Entwurf und basta.
Ja. Und wie ist es jetzt bei dir? Weil das ist ja schon auch nicht nur eine kreative Leistung, sondern auch da hängt ja viel Herzblut. Also du hast dir ja sehr viel Gedanken darüber gemacht, warum es dann so ist und nicht anders. Wenn du merkst, da wird so viel abgeschliffen, 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 bis eigentlich so vom Kern gar nicht mehr so viel übrig ist, wärst dir dann lieber, die würde gar nicht gehalten werden, in dem Sinne, wie du es eigentlich vorhattest, oder hast du dann da gar keinen Einfluss mehr drauf, weil es dann eh schon abgeschlossen ist?
Naja, das ist mir eigentlich relativ egal. Also, wo es mir nicht egal war, war bei der SPD. Weil ich bin zwar nicht in die SPD eingetreten, aber der Laden lag mir dann schon am Herzen. Also, ich habe da gearbeitet. Wie gesagt, mit Andrea Nahles habe ich mich eigentlich eine Zeit lang gut verstanden und mit Peer Steinbrück war überragend, fand ich. Und dann hängst du auch dem, da sind super Leute. Ne? Ich habe mich, also, insofern, ich habe dann auch echt gebibbert und wollte auch, dass die Wahl möglichst gut ausgeht. Ne? Also, insofern, da hat es mir was ausgemacht, wenn da Reden, die ich geschrieben habe, wenn die dann so blöd rüberkamen oder so. Ne? Also da habe ich dann auch gekämpft und sag mal, was war denn da los und warum und so. Jetzt, wenn ich jetzt selbstständig bin, meine Güte, ich bin Dienstleister. Ja? Du darfst doch deine Rolle nicht verkennen. Ich bin Dienstleister, ich gehöre diesem Unternehmen nicht an. Letztlich bleibt es denen natürlich überlassen, was sie daraus machen, das ist ja klar.
Ja, also ich frage deswegen, weil im Kreativbereich, im Design und so weiter kommt es ja immer wieder vor, ne? Also Architekten, glaube ich, also zumindest die Bekannteren sind da auch sehr eigen darin, dass die dann einfach wieder zurückziehen und sagen, also wenn ihr es jetzt nicht so macht, dann ziehe ich das alles wieder zurück. Ich will auch nicht mit dem Namen genannt werden oder ist bei dir ja dann sowieso nicht der Fall. Aber so generell, dass man, naja, viel eigenes Ego dann auch drin liegt, und du siehst das aber schon als Dienstleistung und sagst, ich will einfach, dass die gute reden. Reden.
Ja, meine Güte, weißt du, ich bin jetzt ja auch ein paar Tage älter. Früher war das eben auch anders, ne? Und früher hätte ich auch nicht gesagt, dass ich bei der Süddeutschen Zeitung gefeuert worden bin. Was meinst du, wie viele Jahre ich gebraucht habe, um das so offen sagen zu können? Ja, das ist eben einfach
Ja.
jetzt so mittlerweile. So, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe früher schon mehr gekämpft um das, was ich geschrieben habe. Als Journalist war es natürlich brutal, ne? Also das ist, weil da steht mein Name drunter und dann
Ja.
in einer Zeitung zu stehen mit
Ja.
einem Text, wo irgendjemand rumredigiert hat und den Text schlechter gemacht hat, das habe ich nun wirklich gar nicht vertragen, ne? Aber jetzt so dieses Reden schreiben für andere, nö, da kann ich gut mit leben, wenn das dann anders wird.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass gerade auf der Wirtschaftsseite werden es mehr Männer sein als Frauen, die du da bedienst, weil einfach weniger Frauen in Führungspositionen sind. Du hast aber andererseits, zumindest auf der politischen Seite, ja auch Frau Nahles schon gehabt. Würdest du grundsätzlich, mir geht es jetzt nicht um dieses Gender-Diskussion, aber würdest du, könntest du beschreiben, was vielleicht so grundsätzlich eine Frau beim Reden vielleicht anders macht oder aus deiner Sicht anders ausmacht als bei einem Mann? Oder sagst du, nee, das ist wirklich typabhängig?
Was ich jetzt sage, ist sehr subjektiv gefärbt. Also das, was mir wichtig ist an dem ganzen Thema, was mich rasend macht, ist, dass Frauen teilweise versuchen, wie Männer rüberzukommen. Also ja, sich an das anzupassen, was sie glauben, was bei Männern funktioniert. Mhm. Und das ist dann eben auch von Leuten, die sich, die immer Diversität predigen, frage ich mich, wo ist denn diese Diversität dann? Ja? Also insofern, bei Frauen nehme ich auch eher wahr, dass sie nicht so selbstbewusst sind. Also auch in meinen Seminaren sehe ich immer, dann sage ich, ah nee, die anderen waren jetzt so gut, ich traue mich nicht. Und dann weiß ich schon immer, okay, super Text kommt jetzt. Und das ist immer von Frauen. Das habe ich von Männern eigentlich noch nicht gehört, dass sie sagen, nee, ich traue mich jetzt nicht und mein Text ist nicht gut genug. Das kommt aber ständig bei Frauen vor. Ne? Das ist schon ein Ding.
Dasselbe, also das ist witzig, dass du sagst, aber was heißt, nein, eigentlich ist es nicht witzig, es ist ein bisschen schade oder wir Frauen können ein bisschen mehr dran arbeiten. Ich habe zumindest bei meinen jüngeren Mitarbeiterinnen immer versucht, dass ich gesagt habe, wisst ihr, dieses Pay Gap bei zwischen Geschlechtern ist vor allem von den Frauen mitverschuldet, weil ein Kerl geht hin und sagt, ey, ich bin eine 10 wert, ne? Eine Frau geht hin und sagt, vielleicht fangen wir mal mit einer 5 an, ne? Und dann mal gucken und kann schon nicht in die Augen gucken. Ein Kerl sagt, ich bin eine 10, obwohl er auch denkt, vielleicht bin ich nur eine 5, ist aber kackegal. Ne? Haut er die 10 raus. Und das macht einfach einen Unterschied in Verhandlungen in dem Fall. Und wie du sagst, und oft sind die gar nicht weniger selbstbewusst, ne? Aber in diesen Dingen über Geld und über sich selbst zu urteilen, ja, da fehlt uns Frauen noch so ein bisschen.
Ja, vor allem was schlimm ist dann eben, es gibt schon ja Leute, die sagen, jetzt durch dank künstlicher Intelligenz bricht jetzt ein Zeitalter für Frauen an, weil wir Menschen müssen ja sehen, dass wir uns von künstlicher Intelligenz unterscheiden.
Ja.
Unterscheiden. Weil alles Austauschbare bringt ja jetzt nichts mehr. Ne? Ja. Also alles Austauschbare machen die Computer. So, und deswegen sagen jetzt manche, okay, worauf kommt es jetzt an? Nämlich auf Kommunikationsfähigkeit, auf Mitgefühl, all das, was Computer nicht haben. Und das sind ja Eigenschaften, die Frauen zugeschrieben werden. Mhm. Ne? So, alles so schön und gut. Jetzt ist es nur das Problem, dass ich ganz viel mit Frauen zu tun habe, die sagen, ja, aber jetzt klingt das ja so emotional, jetzt bin ich ja, komme ich ja wie eine Frau rüber, typisch. Also insofern, dann ja, bringt das natürlich nichts. Ne?
Das ist die Zwickmühle.
Und das, ja, das ist
weiter. Ja. Ich halte mich auch an, so wie groß ist der Ausschnitt, habe ich offene Haare. Ne? Also aber nochmal zurück, also meine Ursprungsfrage hast du dir jetzt schon beantwortet. Würdest du eine Frau dieselbe Rede, dieselbe Zielgruppe, dasselbe Thema, was würdest du bei einer Frau jetzt im Durchschnitt anders vorgeben als bei einem Mann? Könntest du so...
Die Frage, ich weiß gar nicht, ob ich da mal drüber nachgedacht habe, ich würde jetzt mit Nein beantworten, die Frage. Ich
du guckst nicht, schon als erster Linie auf den Menschen und wie du den einschätzt und dann gehst du...
Ja. Manchmal sage ich in meinen Seminaren, sage ich so, ich finde, man muss schon, es muss zumindest schon rüberkommen, von welcher Partei jemand ist, ne? Ja. Das ist nämlich auch ganz häufig, es kommt, also bei vielen Reden kommt nicht rüber, man weiß nicht, von welcher Partei die Betreffenden sind. Das ist unfassbar. Ich lese ja diese Texte da, jede Woche lese ich ja zig Texte und denke mal, Moment mal, von welcher Partei ist er jetzt? Du kannst es echt nicht fassen. So, und dann habe ich manchmal auch gesagt in den Seminaren, ich fände es auch gut, wenn man erkennt, ob es eine Frau ist oder ein Mann, ob keine Ahnung, dick und dünn, groß und klein, keine Ahnung. Aber es stimmt wahrscheinlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich selber mich dran halte. Und ich versuche jedenfalls nicht, die Personen, für die ich reden schreibe, dann weiblich rüberkommen zu lassen.
Darf ich es nochmal anders formulieren? Vielleicht kommen wir da dran. Wobei, du musst sagen, also mir geht es jetzt gar nicht um die Person Nahles und auch nicht ihr öffentliches Bild und welche Meinungen ich dazu habe oder du, sondern eher so, wenn du drüber nachdenkst, also so wie du für Frau Nahles geschrieben hast, ist das auch für dich eine Frau, wo du sagst, naja, da kann ein bisschen mehr bewusste Weiblichkeit eigentlich in den Reden positiv ankommen, weil es mehr wahrgenommen wird. Weil ich würde jetzt sagen, für mich wäre Frau Nahles jetzt auch jemand als Frau, genauso wie Frau Merkel, die so auf ihre eigene Weiblichkeit ja wenig Rücksicht genommen hat. Also die hat nicht versucht, Weiblichkeit auszuspielen. Ne? Oder die Vorteile einer Frau im Sinne von... Wo bin ich ein Stück näher dran als ein Mann? Würdest du mir da zustimmen?
Jetzt heikles Thema für mich halt, ne? Da war eher das Problem, ich habe Andrea Nahles kennengelernt als eine sehr differenzierte Person. Ich habe mir das
Ja.
vorher gut überlegt, ob ich für sie arbeite, habe ein Buch
Ja.
von ihr gelesen und ich kannte sie von früher, als sie JUSO-Vorsitzende war. Und da hat sie mich einfach echt überzeugt, sonst hätte ich nicht für sie gearbeitet. Ich hatte einen guten Job,
Ja.
also ich brauchte nichts anderes.
Ja.
Und dann fand ich vor allem gut, wie differenziert sie ist und nicht ideologisch.
Ja.
Und als sie dann aber. Als ich dann auf sie gestoßen bin, als sie Generalsekretärin war, da hatte ich schon das Gefühl, dass sie ihre Rolle als Generalsekretärin versucht, so auszuüben wie Männer, nämlich draufhauen. Also
Ja.
gar nicht ihrer Art entspricht. Und das hat deswegen nichts mit Frauen und Männern zu
Ich
tun. Ich
genauso
sage jetzt
damit,
zwar gerade, sie übt es aus wie die Männer vor ihr, aber letztlich ist das jetzt, differenzieren jetzt Frauen insgesamt mehr als Männer, weiß ich jetzt auch nicht, glaube
Nee,
ich
ich
nicht.
will auch gar nicht auf diesen Männer- und Frauen-Dings rumreiten. Das hat mich jetzt nur einfach persönlich interessiert, weil in Unternehmen merkst du es schon, ne? Also wie einfach anders agiert wird. Und für Unternehmen ist es einfacher, die Löhne für Frauen niedriger zu halten und die für Kerle höher, weil die sich einfach noch nicht so fordernd benehmen. Ne? Egal jetzt, ob die, ne, jetzt mal davon aus, vorausgesetzt, da ist eine gleiche Qualifizierung da. Und beim Reden legt man ja schon, oder wenn ich dich auch richtig verstehe, wirst du es auch so sehen, ja viel Persönlichkeit auch in so eine Rede rein. Und das macht eben das ganze Menschenbild. Aber
Ich habe noch,
alles.
hab noch ein interessantes, das natürlich, geht wahrscheinlich zu weit. Aber ich habe ihr mal gesagt, Andrea, ich glaube, ich bin das einzige weibliche Element in deiner Nähe. Und das ist so ein Typ.
Bitte nochmal, du bist das einzig
Das
weibliche
weibliche
Element
Element in
in
deiner
deiner
Nähe.
Nähe.
Und das von so einem Typen wie mir, der so Fußballer und was weiß ich nicht alles. Ja, egal, aber weil eben die Leute um sie herum, das waren eben
Waren die
so.
alle so tough oder wie würdest du es dann
Ja,
modern?
tough. Wie gesagt, kann ich jetzt nicht in die Einzelheiten
Okay.
gehen. Das waren eben
Nee.
alles so, das waren jedenfalls Männer und ja, vielleicht so eher, wie man sie sich vorstellt.
Okay. Achso, aber
Und ich
dann
dachte mir doch,
einfach auch nicht heterogen die Gruppe drumherum.
nee,
Also
eben so habe ich
nicht
das
geschlechtlich.
empfunden. Genau, und deswegen fand ich mich da im Vergleich eher so
Okay, das
als
verstehe
weiblich.
ich.
Und mit weiblich meine ich wahrscheinlich tatsächlich emotionaler, nicht so hau drauf, ja, differenziert. Vielleicht empfinde ich das doch eher als weiblich. Softer einfach.
Aber jetzt hast du einen
Ja.
guten Stichpunkt. Differenziert. Also, wie einfach oder schwieriger ist es inzwischen, in Reden auch differenzieren zu können? Nämlich so, dass es auch vom Gegenüber, nämlich der Presse oder Mitarbeitern und Geschäftspartnern, auch so überhaupt noch aufgenommen wird, wenn es nicht schon in der ersten Headline ja ein klares Fazit gezogen wird.
Also die Frage macht mich traurig, weil ich finde, wir
Oh,
sollten nicht drüber, man sollte nicht drüber reden, ob das schwierig ist, weil schwierig ist es natürlich unter gar keinen Umständen. Also es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass man differenziert. Also ich finde, die Leute, die nicht differenzieren, sollten sich verdammt nochmal dafür verteidigen müssen,
ja, aber dann
dass
lass
sie
es
nicht
mich, das
differenzieren.
wollte ich nicht. Also dann will ich mal deinen Groll noch einmal zurückhalten. Mir geht es darum, dass wir verlernt haben, einen zweiten und einen dritten Satz noch zuzuhören. Und das hängt schon nicht damit zusammen, dass wir es nicht wollen und nicht mehr intellektuell hinkriegen, sondern weil wir durch die sozialen Medien, ich komme wieder drauf zurück, du siehst, Filme werden sehr, sehr viel schneller, alles wird sehr viel schneller. Das heißt, wenn du in den ersten 3 Sekunden nicht einen Punkt machst, hast du deinen Zuhörer verloren oder deinen Zuseher oder jemand, der auf eine Anzeige reagieren soll? Und das wird ja bei Rednern nicht anders sein. Deswegen, es ist ja eher etwas, was von außen aufgedrängt wird, was keiner von uns ändern kann mehr.
Naja, bei Reden ist ja nun überhaupt kein Problem, weil da hat man ja Zeit genug, ne? Und das ist einfach, wenn Leute da nicht differenzieren, das finde ich eben einfach schwach. Das ist eine geistige Armut. Das ist auch das ist eine Arroganz, eine gewisse, das ist dieses irgendwie so aus einem Gefühl der Überlegenheit, aber manchmal eben eigentlich auch aus der Schwäche, dass man gar nicht richtig differenziert, dass man nicht auf die Argumente der anderen eingeht, ne? Also ich finde, das bekümmert mich wirklich. Und du hast recht, in sozialen Medien geht das wahrscheinlich gar nicht so gut mit dem Differenzieren. Aber in allen anderen Textformen, also auch in Zeitungen natürlich, ja, so wie
Aber
die
die werden
Zeit
ja
das
nicht mehr
macht.
gelesen. Also muss man gucken, wer die liest, ne? Also
Die
wenn du
Zeit wird immer
sagst,
mehr gelesen, ne? Die Zeit hat die Auflage gesteigert in den letzten Jahren.
genau, aber du weißt, wie sehr ich die Zeit liebe, aber das ist wirklich die Käseglocke, in der wir uns bewegen. Ja, jetzt geh mal, ich sag jetzt mal Bild-Zeitung-Stil, einfach von der Reichweite, wo du sagst, wenn du einen wichtigen Punkt machen willst, ne, und du machst ihn erst an der fünften Stelle, dann hat einfach eine Mehrheit schon abgestellt. Also das ist ja die Herausforderung, wie ich finde, die vor denen Politiker stehen.
Ja, aber die Bild-Zeitung ist jetzt nicht, die Bild-Zeitung ist nicht schlechter geworden, die ist eher besser geworden und auch die Bild-Zeitung hat viel Pro und Contra und so weiter, ne? Und das sehe ich in anderen Zeitungen auch, das ist schon durchaus dieses Pro und Contra, wobei ich das auch nicht so gut finde, wenn immer nur unterschiedliche Leute dann eben ihre Position durchziehen. Genau, ich finde es besser, wenn einer dann eben mal differenziert und alle Argumente geht und zwar redlich, ja, ohne jemandem was beweisen zu müssen. Und das ist dann eben die Aufgabe, kann ja sein, dass die sozialen Medien so sind, aber das ist dann umso mehr die Aufgabe der verdammten Schule eben und des erst recht des Studiums oder nein, der Schule in erster Linie natürlich, schon im Kindergarten eben Leuten beizubringen, hör mal, es gibt keine Wahrheit. Ja, damit fängt schon mal alles an, wie Schiller schon gesagt hat, Gott sei gepriesen, es gibt keine Wahrheit, sonst wäre das Leben stinklangweilig und es gibt keine verdammte Wahrheit. Ja, ist alles eben, ist eben subjektiv. Diese Scheinobjektivität, das ist eben das Übel und daran krankt eben auch unser universitäres Leben. Es wird so eine Scheinobjektivität, wird behauptet, deswegen darf man ja auch nicht in Ich-Form schreiben, sondern irgendwie ist das immer so der liebe Gott, irgendeine objektive Einheit, die irgendwas sagt, so und so ist es. Ja, alles Quatsch.
Ja.
Und das würde zu mehr Demut führen und mehr zu Respekt und wirklich Vielfältigkeit, wenn wir mal akzeptieren, dass es diese Wahrheit nicht gibt. Das ist ja das mit Religionen, das ist, ich habe nichts gegen Religionen, aber trotzdem, das ist ein Problem von Religionen, von politischen Systemen, Kommunismus, Nazi, keine Ahnung. Diese Selbstgewissheit und dieser Glaube an die absolute Wahrheit, die es aber nicht gibt.
Wenn es nur einen Gott gibt, monotheistisch, klar, gibt es nur den einen.
Ja, so, und deswegen, und da musst du eben in unserem Bildungssystem musst du eben ansetzen und musst den Leuten eben klar machen, ja, wie es eben ist. Und das musst du eben auch üben. Mhm. Also bei meiner Tochter sehe ich allerdings, was passiert, da muss selbst vom Wahlkampf muss dann jemand die Position der AfD einnehmen. Ne? Mhm. Da will keiner in der Klasse, wo meine Tochter das wollte, keiner, musste aber. So, super. Ja. Ne? Also insofern, ich glaube, Schule ist, weiß ich nicht, ob Schule jetzt schlechter geworden ist als früher, weiß ich auch nicht so richtig, aber dann war sie, früher war sie auch noch nicht gut genug.
Ja, oder sie wird anders, aber auf jeden Fall einfach auch, naja, aber auch der Medienkonsum und was wir konsumieren, sozusagen in unserer Freizeit an Inhalten, das hat sich einfach geändert, ne? Und das können wir alle nicht ändern, sondern es geht letztendlich drauf zu reagieren. Und dein Job ist es ja jetzt, seit wie vielen Jahren bist du jetzt selbstständig?
Oh, 10 Jahre jetzt schon. Wow. Oh,
dieses Jahr.
Ich hab gar nicht von LinkedIn oder irgendwem irgendwie so einen Glückwunsch gekriegt. Markus Franz ist seit 10 Jahren Dingsdangs. Bitte gratuliere ihm oder so. Von anderen sehe ich das immer ständig bei LinkedIn. Bei mir gab es das gar nicht. Das Jahr. Diese,
ja, vielleicht hast du es nicht angegeben, wann du gestartet bist. Also sind es jetzt 10 Jahre? 10 Jahre.
10 Jahre.
Das heißt, auch wenn du deinen Auftraggebern sozusagen nicht nach dem Mund redest, sondern eine klare, naja, Anspruchshaltung formulierst, wie du die Aufträge angehst, scheinst du dich ja trotzdem weiterhin finanzieren zu können. Also du wirst nicht reihenweise sozusagen rausgekickt, weil da einer wagt, Vorschläge zu machen, die vielleicht...
Hey, ich stehe vor den Leuten die ganze Zeit. Ich sage, ich gender nicht und sage so allen möglichen Kram und ich sage, guck mal, ich stehe immer noch. Keiner hat mich den Kopf kürzer gemacht.
Ja.
Ich sage alles Mögliche, ja. Ich versuche ein freier Mensch, ich bin ein freier Mensch und versuche mich wie einer zu verhalten. Und letztlich, das hat bei der SPD hat es mal für Ärger gesorgt, bei den Grünen, die ich übrigens schätze und bei denen ich inhaltlich total...
Das könnte man gar nicht meinen, wenn man nicht manchmal reden hört.
Könnte man nicht meinen, deswegen muss ich es jetzt nochmal sagen und ich mag auch, dass sie so diskussionsfreundlich sind und so weiter alles.
Ja, absolut.
Nur da sage ich eben auch immer offen und da spreche ich das Thema Gendern eigentlich viel offener an als vor allen anderen, weil ich ja auch immer zeigen will, Leute, ich predige immer Arsch in der Hose, also muss man Arsch in der Hose auch zeigen.
Ja.
Und den beweise ich eben, indem ich eben mich nicht verstecke und erst recht alles offen sage.
Ja. Deswegen wären jetzt so meine Abschlussfragen an dich. Wenn du dein langes Leben als Boomer-Generation resümierst, nein, deine Erfahrungen einfach zum Thema, wie kann man klarer kommunizieren, wie kann man seine eigene Haltung auch selbstbewusster vielleicht auch nach außen, das ist ja auch das, was du schon gesagt hast, was wir den Kindern und in der Bildung mitnehmen wollen. Wenn du jetzt so jüngere Kolleginnen in deinen Seminaren hast, egal ob Männlein oder Weiblein. Was gibst du denn den jüngeren Generationen mit, die ja vielleicht nicht mehr so viel lesen oder gar nicht mehr so damit konfrontiert werden, die mehr digital unterwegs sind? Was sind da so deine, ja, Ratgeber will ich jetzt nicht sagen, ne? Aber was rätst du denen, um in ihrem Job erfolgreich zu sein?
Vielleicht so. Ja, das sind ja, im Grunde mache ich ja so Schreibseminare oder Redenseminare und ja. Letztlich sage ich aber allen Leute, ich darf es nicht so nennen, dass die Seminare, wie ich eigentlich möchte, weil meine Seminare heißen eigentlich immer Arschnause. Es geht echt? Immer was? Verdammte Hacke um Arschnause, es geht immer ja. um. Ich sage, ihr ja. könnt schreiben, ihr traut euch noch nicht. Das ist ja nicht, die Leute okay. sind ja nicht doof. Die können das ja. alles und da gehört auch kein Talent dazu. Ich bin nicht talentierter als andere, ich bin nicht kreativer als andere.
Naja, Dinge auf den Punkt zu kriegen, ist schon mühsam.
Ah, das kannst du lernen. Nee, das musst du wollen, dafür musst du Arsch in der Hose haben. Ja. Das ist doch überhaupt kein Problem, irgendwas auf den Punkt zu bringen. Also ich ja. bitte dich, ja. Das ist doch, du sagst einfach deine Meinung. So, und das trauen sich nur die Leute nicht. Und das hat mit Können nichts zu tun, sondern die sind einfach, ja, feige oder bequem oder sonst irgendwas.
Ne? Was gibst du denen mit, warum es sich lohnt, sich zu trauen? Also ich will ja, die als Berufsberater haben. Ja.
Bitte? Also die eine Sache ist, ich glaube wirklich, dass man, wenn man in der Öffentlichkeit ist, man hat die Verantwortung dafür, seinen Job auszufüllen und was, ja. was Gutes daraus zu machen. Ja. Und das geht nicht, indem man oberflächliche, langweilige, belanglose Texte macht. Ja, und dann ist ja klar, dass man sich dadurch belohnt. Und das sehen die Leute letztlich immer in Seminaren ja auch, weil sie dann werden sie beklatscht, wenn sie ihre Texte neu schreiben und bejubelt. Und dann fließen manche Tränen, weil die Leute so glücklich ja. sind, was ja. sie drauf haben. Ja. Und du wirst einfach belohnt, weil du plötzlich siehst, dass du einen Unterschied machst. Und dafür machen wir das doch alles, um einen Unterschied zu machen. Ja, und nicht, um nicht aufzufallen. Weil das kann künstliche Intelligenz so wirklich besser als wir, ne?
Das wäre jetzt aber für uns jetzt mehr Arsch, weniger Hose, auch für zu Hause im Privaten. Also ich würde das, was du sagst, auch unterschreiben für die jüngeren Leute, die am Anfang ihrer Berufskarriere stehen, also durchaus mit Selbstbewusstsein, aber inhaltlich schon klar und durchdacht, ja. ne? nicht einfach rauszuhauen, sondern aber dazu zu stehen. Und sich dann auch gerne mal überzeugen lassen, aber erstmal eine eigene Meinung zu bilden.
Einfach im Grunde, mein Rat ist auch immer, Leute, macht es das so, dass ihr euch in den Spiegel gucken könnt. Mhm. Das ist das Wichtigste. Ihr müsst euch selber in den Spiegel gucken. Überlegt euch, wie ihr leben wollt, wie wollt ihr eure kostbare Zeit verbringen. Mhm. Ja, und ja, entspricht das euren eigenen Erwartungen, die ihr an anderen habt, was ihr macht. Mhm. Und da ist schon mal eigentlich, damit ist schon fast alles gewonnen. Ganz einfach.
Und was würdest du uns mitgeben wollen, wenn es ums Geschriebene geht? Weil heutzutage geht ja auch viel, ne? Einfach mal, ich tippe was rein ins Handy oder wie auch immer. Wenn du sagst, einmal, ich möchte, ne, dass ihr euch noch selbst im Spiegel angucken könnt. Was würdest du beim Schreiben und dem direkten Rausschicken, was würdest du uns da mitgeben?
Ja, immer kurze Sätze ist ja selbstverständlich, halt nur in Deutschland nicht, aber sonst eigentlich überall kurze Sätze und pro Satz eine Information. Du musst halt was zu sagen haben, nicht rumschwallen, ne? Sondern nachdenken, vorm Schreiben immer nachdenken und überlegen, habe ich überhaupt was zu sagen? Am besten dann manchmal gar nichts schreiben, ja, aber wenn ich was zu schreiben habe, dann möglichst, dass du was aussagst und dass du Leute bereicherst dadurch. Schreiben ist für mich
das finde ich ein guter Punkt.
Das ist wie Ego, ne? Schreiben ist nicht Ego, sondern Schreiben richtet sich immer an andere Menschen, außer du schreibst Tagebuch.
Was kann ich
deswegen
da
ist Schreiben immer ein Dienst eigentlich an anderen Menschen. Mhm. Und wenn man das so versteht, dann schreibt man auch ganz anders
plötzlich. Oh, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Also dem möchte ich fast gar nichts dazufügen, weil das finde ich, das kann man sich jetzt erstmal auf der Zunge zergehen lassen und sich ein bisschen selbst reflektieren. Wann hält man das eigentlich selbst ein und wann geht eigentlich nur um die eigene Meinung. Sehr schön. Also, ich danke dir, Markus. Das war sehr, sehr spannend.
Ich danke dir für deine Fragen.
Tschüss.
Good job.
Wie es doch geht. Wenn du unseren Diskussionen gerne folgst oder noch besser, inspiriert wirst, um selbst im Alltag mehr Arsch in die Hose zu zeigen, dann lass uns super gerne dein Like da und abonnier uns einfach den Mutmacher-Podcast von Nicola und Markus.